Podcast über Krisen und Trauer. Irgendwas geht immer. Heute bin ich zu Gast bei Diane Weidmann. Wir haben uns neulich kennengelernt, als wir beide bei ZIP, beim RBB, in einer Sendung waren. Und als ich mich vorbereitet habe auf unser Interview, habe ich gedacht, Eva, was hast du dir dabei gedacht, diese Frau anzusprechen?
Ich habe dich angesprochen, ich habe genau. auf dem Weg nach dem Klo gefragt.
Dankeschön. Das ist mir dann nämlich auch eingefallen, dachte ich, okay, ich war nicht so vermessen, du hast mich gefragt. Und dann waren wir aber gleich in so einem netten Kontakt und dann habe ich gefragt, ob ich dich fürs Radio interviewen darf und du hast gleich ja gesagt und jetzt darf ich hier bei dir zu Besuch sein. Und wir reden über verschiedene Sachen. Das erste ist das Spannende eben, du hast bei den Lemon Babies, warst du die Frontfrau, Gesang und Gitarre. Das war, du hast die gegründet mit zwei oder drei anderen, 1989.
Genau, mit meiner Schulfreundin Julia, die hat dann getrommelt in der Band. Die hat dann irgendwie ihre Cousine Gina mit ins Boot geholt und dann waren wir schon zu dritt und dann so im Haus der Jugend in Zehlendorf, so eine Stunde von uns, von Spandau entfernt, sind wir da immer mit der U-Bahn hingefahren, haben wir das gemacht als 15-Jährige. Ich glaube, die Jüngste war sogar 12 erst, Mädels, so in der Pubertät.
Genau, und ich habe das von Weitem mitgekriegt. Ich bin so ein paar Jahre älter als du und ich bin nicht aus Berlin, bin aber seit 86 in Berlin und habe in Kreuzberg Abi gemacht und bei uns waren Hausbesetzer in der Klasse und so. Also es waren ganz wilde Zeiten.
Wilde Zeiten, ja.
Genau, von außen fiel mir natürlich auf, dass in Berlin dieses unglaubliche kreative Potenzial ist. Einmal von denen, die natürlich extra dazu zogen, aber eben auch einfach schon vorhanden. Einfach weil wir doch relativ frei leben konnten. Und du gehörtest dazu.
Ja, aber tatsächlich auch, wie du es sagst, weil es die Mittel und Wege dazu gab. Ich glaube, wenn du einer 15-Jährigen sagst, ja, wenn du jetzt eine Band gründen willst, brauchst du aber auch ein Schlagzeug, einen Bassverstärker, einen Gitarrenverstärker und die ganze Equipment. Das hätte kein Kind gerissen. Aber dadurch, dass es zum Beispiel, in dem Fall war es in Zehlendorf, wie gesagt, am anderen Ende der Stadt, wir mussten immer eine Stunde mit der U-Bahn fahren, gab es dieses Haus der Jugend, da hatten wir 5 Mark, mussten wir im Monat aufbringen, um dafür zweimal die Woche einen Proberaum nutzen zu dürfen, der komplett eingerichtet war. Alle halbe Jahre musste man bei einem sogenannten Hauskonzert auf den Bühnen des Jugendfreizeitheims sozusagen spielen und sich präsentieren. Und die Gelder, die eingenommen wurden, wurden dann für neue Saiten, neue Elektro- oder neue Geräte ausgegeben. Das war das Prinzip, wie sich diese Räume sozusagen auch dann finanziert haben. Und ich glaube, wenn man so eine Chance in einer Stadt wie Berlin nicht gehabt hätte, also ich weiß nicht, ob ich auf einem Pupsdorf jemals meinen Traum, ich will eine Band haben, überhaupt hätte verwirklichen können. Das hat natürlich dann auch so ein bisschen mit der Zeit und auch mit den Möglichkeiten zu tun gehabt, die es da gab.
Und deine Eltern, wie fanden die das?
Ach, die haben sich da gar nicht großen Kopf, glaube ich, drum gemacht. Die haben sich gedacht, schön, die Kleine hat Freundinnen und verbringt die Zeit nach der Schule irgendwie irgendwo. Ich war da schon sehr freiheitsliebend und im Endeffekt war das ja auch echt eine Umbruchzeit. Ne? Da war ja die Stadt auch sehr mit sich selbst beschäftigt. Ich kann mich erinnern, dass wirklich einen Tag, bevor wir mit den Lemon Babies unseren ersten Auftritt hatten, ist die Mauer gefallen.
Genau, das
und
wollte ich wissen.
Ein Tag vorher.
Wo warst du, als die Mauer fiel?
Es war ein Tag vor unserem Auftritt. Und das Erste, was ich dachte, ich gebe das jetzt mal heimlich zu, weil es ist lange, lange her und ich war noch sehr klein, war wie? Dann gehen ja alle morgen zur Mauer, nicht zu unserem Auftritt.
Was ja? Und wie war's?
Letzten Endes war es so, wir waren dann alle am Tag, an dem die Mauer fiel dort. Wir waren am nächsten Tag nach unserem Auftritt, der übrigens gefüllt war und wo viele, viele Leute waren. Wir sind dann als riesige, große Clique an jungen Menschen dann auch alle zur Mauer gefahren. Und es war die verrückteste und spannendste Zeit, die man sich vorstellen kann, so als pubertierender Mensch, der mit der Mauer bewusst auch aufgewachsen ist. Also ich bin aus West-Berlin. Ich musste die Transitstrecken nutzen, um nach, wie wir so schön gesagt haben, Westdeutschland zu kommen. Und obwohl ich West-Berlinerin bin, haben wir es auch Westdeutschland genannt. Dazwischen einfach eine holpernde Strecke lag. Mit
schwer kontrolliert.
Schwer kontrolliert und musstest immer deine Ausweise zeigen. Und es war alles nicht selbstverständlich. Die Mauer fiel, das war das Beste, was der Band passieren konnte. Wir sind direkt in den nächsten Sommer- und Herbstferien und wann immer es uns ermöglicht war, konnten wir all die tollen Clubs im Osten abspielen, erobern. Und dann wurden die kurz danach auch subventioniert im Rahmen der Zusammenführung. hatten die dann auch wirklich die Möglichkeit, sich die ganzen Bands, auf die die so lange gewartet haben, die ganzen Westbands, die ganzen großen Rock-Pop-Bands, die vorher im Osten nicht stattfanden, da wurde wild durchgemischt und das war natürlich ein Traum für jeden Musiker, einmal im 0,nichts Deutschland, ganz Deutschland dann zu erobern. Das hat echt Spaß gemacht.
Das glaube ich.
Wir haben sehr, sehr von der Wende profitiert, was einfach so den Freiheitsdrang und das Spielen und die Spielfreude und so anging.
Genau, von einem freien Land in ein noch freieres Land.
Genau.
Und die Zeit, da waren die Gesetze noch nicht klar, die Anpassungen.
Es gab krasse Clubs, geheime Clubs, ja. Katakomben, in denen man spielte, aber auch einfach wirklich große Studentenfeste. Also man spürte wirklich über viele Jahre so eine, ja, schon so eine kleine revolutionäre Freiheitswelle.
Ich habe das auch so in Erinnerung. Ich war noch nicht mal mit Bands unterwegs. Ja. Wie muss das erst für dich gewesen sein?
Ja, es war schon echt eine coole Zeit.
Genau, und ich hab damals oft gedacht, warum wird das nicht alles mehr gefördert? Und dann ging es da eben genau los mit der Förderung. Und so kam es auch, dass der Senat eine Ausschreibung gemacht hat und angefangen hat, Wettbewerbe zu machen. Und das weiß ich noch von außen, wo ich so dachte, endlich kommen die mal drauf. Und zack, ihr habt gewonnen.
Ja, stimmt, den Berliner Senatsrock-Wettbewerb.
Das war 91.
Ja, das war für uns natürlich super, weil wir wirklich bis dato über das Equipment vom Haus der Jugend gespielt haben oder uns Sachen zusammengeliehen haben. Da konnten wir uns zum ersten Mal ein eigenes Schlagzeug kaufen und konnten uns mal einen eigenen Gitarren-
durch
oder Bass verstärken.
Durch eure Auftritte?
Durch den Gewinn des Senatrock-Wettbewerbs.
Ach so, nachdem ihr gewonnen habt.
Ja, genau.
Aber wie kommt ihr da, wie kamt ihr zu?
Na, wir haben da einfach mitgemacht. Da musste man eine Kassette mit drei Liedern hinschicken und deine Texte und ein paar Fotos. Und dann haben sich da Berliner Bands beworben. Wir hatten mit den Lambabies natürlich jetzt nicht gerade den Ruf, die skillsmäßig beste Band zu sein. Also es gab natürlich Bands, die wahrscheinlich viel, viel besser gespielt haben oder besser gegroovt haben. Aber wir hatten tatsächlich viele Vorteile. Wir haben unsere Songs selber geschrieben, das haben viele Bands nicht gemacht, die haben gecovert. Wir haben schöne Satzgesänge zu dem Zeitpunkt gehabt und wir waren natürlich eine Augenweide. Wir hatten Bienenkorbfrisuren und gleiche Kleidchen an und waren eben eine All-Girl-Band. Das ist natürlich schon auch ein Unterschied. Und ich glaube, das alles insgesamt hat uns dann in den Vorentscheid gebracht, wo wir gegen andere Bands gespielt haben. Es war halt ein gewonnener Jugendwettbewerb.
Aber es war einfach mal, endlich waren sie drauf gekommen. Und ich weiß noch, es gab da viel Aufmerksamkeit für in der Stadt. Natürlich wollten die auch, dass es gleich ein Erfolg wird, dass sich viele Bands bewerben. Deswegen wurde auch viel Werbung gemacht und es sollte so gefördert werden. Und ich finde, das hat auch geklappt eben. Und ich finde es so toll, dass ich jetzt nach all den Jahren die Gewinnerin sozusagen
davon... Es gab jedes Jahr...
Es gab mehrere, aber das war noch... Ich weiß nicht, ob es der erste war bei euch, aber es war sehr am Anfang noch.
Ich glaube, es war sogar eher einer der hinteren. Ich glaube, so nach
ging
uns
schon
irgendwann...
vor Mauerfall los.
Ja,
mit
ja,
dem,
ja. Ich glaube, ja.
Aber ich weiß eben noch genau, dass ich gedacht habe, jetzt endlich kommen die da drauf. Dann habt ihr euch, es gab immer so einen Durchlauf, immer mal eine von euch ging weg, weil sie andere Pläne hatte. Es klang mir jetzt nicht beim Recherchieren so wie viel Streit
Streit nicht. Also wenn man sich so jung gründet, ne, dann...
Verändert sich.
Genau, die eine plant dann irgendwie ein Studium oder sagt halt irgendwie so, ja, die Musik ist jetzt... Also es ist ja auch was, wo du reinwächst. Ich hätte nicht mit 15 sagen können, ach ja, super, mit der Band werde ich mal meinen Lebensunterhalt verdienen und ich werde Musikerin, sondern wir hatten halt eine Band nebenbei, neben der Schule, neben Abi machen, neben all diesen Sachen. In den Ferien haben wir getourt, ab und zu mal auch an den Wochenenden, aber es war nicht so, dass wir große Ambitionen hatten, sondern es passierte einfach. Und natürlich ist dann klar, dass irgendwann, wenn man merkt, das wird was, es gibt einen Plattenvertrag, gab es dann irgendwann und da waren wir wirklich alle gerade, konnten gerade so unterschreiben, teilweise mussten noch die Eltern mit unterschreiben. Das sind dann natürlich so Sachen, wo du auch reinwächst, wo dann der ein oder andere auch dann sagt, nee, ich habe eigentlich andere Pläne, ich möchte ein Auslandsstudium oder ein Auslandsjahr machen. Und am Ende waren es dann mit Julia und mir aus der Gründungszeit, wir zwei und zwei weitere Mädchen, Barbara und Kathi, das war dann die Besetzung, die es dann langjährig sozusagen auch wirklich beruflich, wenn man das so nennen kann, wir haben es ja nie so empfunden, gemacht hat mit uns. Also dann wirklich, insgesamt gab es die Band 10 Jahre. Und wir haben viele Festivals, viele Touren gespielt, vier Alben, glaube ich, in der Zeit rausgebracht. Aber das ist, wie gesagt, was gewachsen war, wo wir gar nicht drüber nachgedacht haben oder Langzeitperspektiven im Auge hatten, sondern man war es dann irgendwann. Irgendwann war man einfach Musikerin und hat das einfach gemacht.
Ein Träumchen.
Es war tatsächlich, ehrlich gesagt, das Beste, was mir passieren konnte. Denn so musste ich mich nie bewusst einer Berufswahl stellen, wie das viele andere müssen oder mussten. Sondern ich bin da wirklich einfach reingerutscht. Und Gott sei Dank, klar habe ich mich x-mal in meinem Leben bewusst auch danach dann entschieden, es auch zu bleiben, Musikerin. Es ist ja nicht so, dass immer nur alles rosig ist und immer nur alles gut läuft. Du hast immer wieder Sollbruchstellen im Leben, wo du merkst, oh, jetzt muss ich mich ranklotzen oder oh, hier muss ich mal zusehen, durch irgendeine Zeit durchzukommen, die finanziell vielleicht nicht so sicher ist. Das kennt jeder von seinen eigenen Berufen oder seinen eigenen Werdegang. Es gibt immer wieder Stellen, wo du dich entscheiden musst, wie gehe ich die nächsten Schritte an, so als junger Mensch. Aber ich bin froh, dass der erste große Schritt einfach so ein kleiner Selbstläufer war. Ich bezeichne das dann immer wie so ein, ich bin mit so einem Flößchen aufs Wasser und während das Flößchen auf die Weltmeere schwamm, musste ich dann zusehen, auch einen Unterbau und ein Segel und einen ordentlichen Mast drauf zu hämmern.
Auch ein Motorchen.
Und ein Motorchen, genau. Und das hat aber alles irgendwie immer gut geklappt.
Dann hast du angefangen, also es liest sich für mich, du musst jetzt mal erzählen, ob es wirklich so ist. Also als ob du morgens aufwachst und mindestens 3 Songtexte gleich mal komponierst, weil du machst unglaublich viel für andere Künstler. Es gibt, also ihr könnt es bitte gerne alles nachgoogeln auf Wikipedia, eine lange Liste von sehr bekannten Künstlern, für die du Songtexte schreibst. Du schreibst für Film, für Kindersendungen, übersetzt du die Titel und machst Musik. Du machst Werbung, Spots, Musik, also...
Das klingt alles nach viel, aber wenn man es runterbricht, mache ich eigentlich nur eins. Ich schreibe Lieder.
Genau, aber das muss man auch, also
genau.
Und wie, dann wo kommt das bitte
genau
her?
Also ja, wo kommt das eigentlich her? Ich habe auf jeden Fall schon immer Lieder geschrieben und ich merke es auch jetzt an meiner kleinen Tochter, die ist jetzt gerade 5 geworden. Die fängt auch schon damit an. Die spielt und singt nebenbei Lieder mit so Sachen, die sie gerade beschäftigen. Also sowas wie, das Messer ist mir aus der Hand gerutscht. Es ist rutscht und rutscht und flutscht. Und reimt dann auch schon so. Und im Grunde genommen habe ich das auch gemacht. Ich habe als Kind schon immer so blöd vor mich hingesungen. Und halt gemerkt...
Also alles vertont.
Ja, ich habe... Genau, der singende Busch. Ich habe immer irgendwie meine Gedanken gesungen. So wie andere vor sich hin brabbeln oder spielen, habe ich immer vor mich hingesummt. Und letzten Endes weiß ich aber, dass die Faszination für Musik schon auch immer da war. Also ich habe natürlich die ZDF-Hitparade geguckt mit meinen Eltern abends oder den Grand Prix und wollte dann auch wie Nicole eine weiße Gitarre haben und unbedingt ein Instrument haben. Ich habe tatsächlich sehr lange betteln müssen, um es zu bekommen. Erst mit 10 habe ich tatsächlich dann eine Gitarre bekommen.
Erst mit
10. Genau, aber ich wollte wirklich, seitdem ich denken kann, auf jeden Fall eine Gitarre haben. Und die war auch immer nur Mittel zum Zweck, um mich selber mit Liedern, die ich im Kopf hatte, also Melodien, die ich im Kopf hatte, zu begleiten. Und so Texte waren am Anfang noch gar nicht so relevant. Das ging dann eher so ums Singen, also die Spaß an der Freude am Singen.
Und also du hast immer so einen Soundtrack dir selber komponiert für dein Leben.
Und auch super gerne irgendwie Radio und Musik gehört tatsächlich. Und es war auch nicht unwichtig für mich, weil es gibt ja immer einen Grund, warum man das macht. Also in der Zeit, meine Mutter, die hat kurze Zeit nach meiner Geburt ist mein leiblicher Vater verstorben. Also ich glaube, da war ich keine 6 Wochen alt, da ist der an einem Herzinfarkt gestorben. Der war 20 Jahre älter als sie, sie war Anfang 40, also hat mich relativ spät bekommen. Und er Anfang 60 und ist an einem Herzinfarkt gestorben. Und dann war sie auf einmal mit einer 3,5-Jährigen, einem 15-jährigen Sohn und einem 6 Wochen alten Baby allein. Und dann hat sie, glaube ich, einen sehr schlauen Zug gemacht. Sie hat sich für eine Kontaktanzeige einen neuen Partner gesucht, der auch wirklich ein toller Partner war, aber er war eben nicht die große Liebe. Die große Liebe ist eben verstorben. Und ich glaube, dass ich schon als Baby mitbekommen habe, dass meine Mutter, und wir sind hier ja in einem Trauerkanal, ne, dass meine Mutter sozusagen tatsächlich da echt ganz schön was abarbeiten musste an Schmerz. Und ich glaube, dass ich das als Kind ganz früh mitbekommen habe. Und in dem Moment, wo dann mein anderer Papa, also Papa Helmut, sag ich mal, so heißt er, dann dazu kam, da war ich ungefähr ein Jahr alt, hätte das eigentlich erstmal gut wieder weitergehen können, aber ich glaube, sowas verschleppt sich auch. Meine Mutter ist dann leider irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich da war, aber so irgendwas zwischen meinem 4., 5. Lebensjahr ist sie dann alkoholkrank geworden. Wahrscheinlich auch durch die nie wirklich ausgelebte Trauer um ihre eigentliche große Liebe, meinen Papa.
Genau, da mache ich jetzt mal kurz den Wissenschaftsblock dazwischen, nämlich 60% aller Depressionen oder folgenden Krankheiten wie Alkoholismus und so weiter sind aufgrund von verdrängter Trauer.
Ja,
es ist ziemlich sicher genau, wie du das sagst gerade.
Ja.
Deswegen, Leute, wenn ihr jetzt traurig seid oder gestresst seid, dass ihr gerade akut trauert, seid froh. Weil wenn ihr das unterdrücken würdet und verdrängen würdet, das würde euch später viel schlimmer auf
die Füße. Es holt einen ein.
Es holt einen ein und es macht dann viel mehr Stress, als wenn ihr es jetzt gerade abarbeitet, wo es dran ist.
Und bei uns war das so, also wir spürten als Kinder latent, dass mit unserer Mutter halt eben irgendwas nicht stimmt. Und immer wenn das so war oder immer wenn es ein bisschen lauter bei uns zu Hause wurde oder schwieriger wurde, da hatte ich dann die Musik. Also sowohl Kassetten, die mir meine Schwester überspielt hat aus dem Radio, als aber eben vor allen Dingen meine Gitarre und mich. Und ich glaube, das ist tatsächlich das Geheimnis gewesen, dass ich die Musik immer hatte in dem Moment, wo es anstrengend wurde. Und die einen so ein bisschen das Gefühl gab, das ist das, was nur mir gehörte. Da bin ich leicht. Und natürlich auch vielleicht auch so ein Händchen für Melodien, das muss man ja auch haben. Da habe ich einfach Glück, dass es so ist. Das ist mir dann vielleicht wirklich einfach gegeben worden. Aber ich bin eigentlich nicht besonders talentiert. Also ich bin jetzt keine wahnsinnige Range beim Singen. Ich bin keine Virtuosin an der Gitarre. Ich bin wirklich einfach nur immer verrückt nach Melodien und Liedern gewesen. Das ist das Geheimnis.
Ja, da möchte ich aber so ein bisschen widersprechen. Weil wir hören uns gleich an von deiner neuen Platte, Du bist größer als du denkst. Was mir an dem Lied oder an deiner ganzen Platte so gut, Platte sagen wir immer noch, ne? Uns gut, CD, an deinem Tonträger, so gut gefällt, es ist natürlich alles sehr leicht und trotzdem schaffst du das auf so eine ganz unterschwellige Art, die schweren Themen mit so einer Leichtigkeit reinzusingen. Es sind Mutmachlieder, in erster Linie so ein bisschen für Kinder auch und Jugendliche, aber ich finde, das trifft für alle zu. Da hören wir jetzt gleich, du sagst uns jetzt noch, wie das Lied entstanden ist, aber wir hören, was für eine tolle Stimme du hast. Also das sehe ich anders als du. Ja?
Also bei Größer als du denkst, geht es tatsächlich ums über sich hinauswachsen, ja, im weitesten Sinne. Also es begegnen ganz, ganz oft im Leben Situationen, wo wir merken, das kann ich, glaube ich, gerade gar nicht. Ich muss das jetzt aber irgendwie machen. Und am liebsten möchte man dann XY anrufen und fragen, kannst du mir da helfen? Aber man kommt in der Situation vielleicht gerade gar nicht raus. Und wenn man es dann macht, merkt man, dass es gar nicht so schwer war. Also ich rede jetzt nicht von sowas wie Reifenwechseln irgendwie an der Straße, aber rein theoretisch auch. Also, dass du einfach in Situationen kommst, wo du denkst, oh, kann ich das eigentlich? Aber wenn man es dann mal macht, merkt man immer wieder, na klar kann ich es. Also man wächst mit seinen Aufgaben. Und ganz oft, das kenne ich auch, es ist eine ganze Generationsfrage und hat auch viel so mit auch Frauen in meiner Umgebung zu tun. Ich höre das ganz oft, dass Leute sagen so, oh, irgendwann fliegt der Schwindel auf. Irgendwann merken Leute, dass ich gar nicht so gut bin in dem, was ich mache und mich vielleicht jahrelang nur durchgeschummelt habe oder so. Und ich merke das vor allen Dingen oft bei so intelligenteren, sensibleren Frauen, dass sie oft sich kleiner machen, als sie sind oder dass sie oft denken, andere können es besser. Dabei kochen wir ja alle immer nur mit Wasser. Und eigentlich wissen sie das auch. Eigentlich wissen die um ihre Stärken. Aber in so schwachen Momenten hat das jeder und verliert das mal. Und darum geht es eigentlich in dem Song.
Genau, und deswegen habe ich den auch ausgesucht, weil die Zuhörerinnen, die sind alle in so einer Situation, die wirklich extrem herausfordernd ist und man braucht da ab und zu auch so eine Hymne, die einen so ein bisschen trägt und Mut macht. Das tut dieses Lied und deswegen hören wir das jetzt und dann unterhalten wir uns weiter. Wir unterhalten uns jetzt mal so ein bisschen über Kreativität, denn in den Köpfen der Leute ist es so, dass sie eben denken, man muss einfach hochbegabt sein, um irgendwie was Sinnvolles zu schaffen. Du selbst behauptest ja von dir, es war einfach nur die Freude und nicht unbedingt Talent, was ich anders sehe. Die anderen, nachdem sie jetzt dein Lied gehört haben, sicherlich auch. Worauf ich aber hinaus möchte, ist, dass du jetzt vielleicht mal ein Lied von dir auf deiner Platte heißt, Drei Akkorde und ein Herz. Und da geht es später, sprichst du auch auf der CD darüber, dass man eigentlich gar nicht so viel braucht. Mhm. Und ich denke eben, in so Umbruchsituationen, in einer Trauersituation, Kreativität, Dinge zu verarbeiten, hilft. Absolut. Also Leute dichten, schreiben Bücher, malen Bilder und komponieren eben. Aber was machen eben die, die eigentlich gar keine Ahnung davon haben? Ich habe es selbst erlebt bei den verwaisten Eltern. Da gibt es dann Workshops, da kommt Lucy van Ork und komponiert mit Leuten Erinnerungslieder gemeinsam, die noch nie irgendeine Gitarre eigentlich in der Hand hatten. Und jetzt wollte ich mal hören, was du da so als Empfehlungen geben kannst. Wie schmeißt man sich an sowas ran?
Ich denke auch, das ist so, jeder hat so seine Affinität, ob du dann eher der visuelle Mensch bist und Bilder malst oder anfängst zu fotografieren. Oder vielleicht auch Filme zu schneiden, habe ich auch schon erlebt, dass Leute dann anfangen, sich so Filmprogramme zu kaufen und sich ganz lange mit schöner Musik tolle Videos dazu drehen. Ich finde, Musik machen empfinde ich natürlich als ganz einfach. Ich habe es aber auch gut. Ich kann tatsächlich ein paar Griffe auf der Gitarre. Aber zum Beispiel reichen, und das Lied sagt es wirklich aus, drei Akkorde und ein Herz, Betonung auf das Herz. Also eigentlich geht es eher darum, was sagt dir dein Herz, was gerade raus will. Und wenn es raus will, wie will es raus? Und da gibt es ja tausend Arten. Der eine schreibt Sätze auf oder Gedanken auf und denkt so, ist ja alles Murks. Der andere ist nicht so kritisch und sagt, ist vielleicht Murks, aber es ist mein Murks und er ist gerade wichtig für mich. Also egal, ob den jemand hört oder ob nur ich den zu hören kriege. Und so haben wir ja alle angefangen. Übrigens, jeder Musiker, den ich kenne, hat die ersten 3 Jahre seines Lebens den anderen nicht seine Lieder vorgespielt, sondern die gehörten dann am Anfang wirklich erstmal nur einem selbst sozusagen. Und ich glaube, die Idee einfach zu sagen, selbst wenn ich vielleicht nur 3 Akkorde oder nur auf dem Keyboard 2, 3 Tasten spielen kann, oder es ist so ein Keyboard, wo man draufdrückt und dann kommen dann so Pads raus, die klingen irgendwie schön und da kann man was drauf singen oder sprechen. Ich glaube, die Leute sollten nicht Angst haben oder keiner sollte Angst davor haben, es einfach zu machen, weil es wird ja nicht bewertet. Es dient ja nur dazu, was rauszulassen, was du in dir trägst.
Also das heißt zum Beispiel auch, man muss nicht erstmal 3 Jahre Musikunterricht nehmen. Auf keinen Fall. Man kann einfach auf YouTube ein Tutorial auch sich angucken.
Du kannst dir sogar rein theoretisch einfach auch das Playback von deinem Lied, was du total gerne magst, nehmen und einen neuen Text draufschreiben. Und ob der sich reimt, ey, drauf geschissen, voll egal. Es geht darum, dass du für dich einfach was machst und dass du es einfach tust.
Und eben, was du sagst, dass das rauskommen darf, was raus möchte.
Genau. Ich glaube, das hilft.
Und mein Lieblingswort in dem Zusammenhang ist immer talentfrei. Wir dürfen alle talentfrei sein. Das ist kein Grund, sich sowas zu verknallen.
Genau, und weil letzten Endes, du sollst ja nicht dein Geld damit verdienen. Du bist ja wahrscheinlich dann als, keine Ahnung, Ärztin oder Kita-Angestellte oder was auch immer wir sind. Super, nur weil du einmal in deinem Leben oder zweimal in deinem Leben anfängst, ein bisschen Musik zu machen oder Bilder zu malen, willst du damit ja nicht auf Kunstauktionen oder den Echo gewinnen, den es nicht mehr gibt. Und deswegen, also man muss sich, glaube ich, einfach frei machen und nicht Sachen von sich selber bewerten, sondern nur bewerten, dass man es tut. Und das ist eine gute Sache.
Also ich male zum Beispiel sehr gerne, aber nicht gut. Also es wird keiner kaufen. Ja? Während ich male, passiert was und es hilft mir. Und mit Farben ist es wunderbar, genauso wie eben mit Tönen.
Ja. Und ich sage auch immer, ich glaube mir viele, viele Jahre dem Psychotherapeuten gespart zu haben, weil ich immer Songs geschrieben habe. Und aber auch mich viel und eng mit Freunden ausgetauscht habe. Ganz oft sind es lustigerweise gar nicht Lieder über aktuelle Themen, die mich gerade beschäftigen. Die kommen dann oft erst 1 oder 2 Jahre später. Also ich kann gar nicht, was mich jetzt traurig macht, kann ich gar nicht sofort in einem Lied umsetzen. Es wird oft erst 1 Jahr später umgesetzt, wenn wirklich Sachen sich so entwickelt haben und ich wirklich ein ganz großes Gefühl dazu habe. Aber es sind dann eben oft die Themen meiner Freunde oder Sätze oder Ratschläge von Freunden, die ich dann wiederum in Lieder umsetze oder die ich in Geschichten bringe, die dann in Songs wieder auftauchen. Also es ist immer das große Ganze, merke ich bei mir. Das ist immer so, es wird immer stückchenweise eingepflückt in Lieder.
Genau, und so ist es wahrscheinlich auch ein bisschen gewesen, als du Land in Sicht geschrieben hast. Ich habe damals auch ziemlich Flüchtlingshilfe mitbetrieben, ehrenamtlich, weil eben, wie du das eben auch auf deiner CD sagst, es kann nicht sein, dass Leute im Meer ertrinken und wir daneben stehen und nichts machen. Sagst du mir ein bisschen was über diesen Song Land in Sicht?
Also abgesehen davon, dass wir ja überschwemmt worden sind mit Bildern, die uns alle, glaube ich, ziemlich eingenommen haben und tatsächlich auch wirklich immer dieses Gefühl, so ey, das kann jedem passieren, das kann auch uns passieren, wenn irgendwelche klimatischen Bedingungen oder irgendwelche politischen Geschichten.
Ich meine, die Mauer ist gefallen. Ja. Das hat auch niemand für möglich gehalten.
Ja, genau. Und im Endeffekt, ich glaube, wir müssen uns wirklich klar machen, dass wir in Zeiten des Umbruchs sind und dass jeder Mensch ein Recht darauf hat, irgendwie, vor allen Dingen irgendwo sicher zu sein. Wir haben da Bilder gesehen. Ich kann mich auch wirklich an diese eine Zeitungsgeschichte erinnern, wie es dann hieß, dass sie wirklich ohne einen Kapitän an Bord mit Autopiloten auf die Meere gelassen werden und dann gucken wir mal, was passiert. Das war so grausam. Ja, darum geht es dann tatsächlich auch in diesem Song. Dieses Ungewisse irgendwo hinsteuern. Und gleichzeitig war das aber was ich auch von mir selber kannte. Also ich habe dann einfach 2 Ebenen geschlagen. Einmal gibt es diesen Flüchtlingsaspekt da drinne, aber vor allen Dingen, man selber hat das auch selbst für sich oft im Leben so psychisch gesehen, dass du irgendwo rauf hinsteuerst und du weißt gar nicht genau, wo lande ich denn da eigentlich. Und ich sehe das ganz oft bei Leuten, dass sie eigentlich ziemlich lost und hilflos sind und sich auch gar nicht unbedingt helfen lassen wollen, weil es irgendwie auch Teil ihres Zustandes ist. Und dann am Ende geht es irgendwie gut aus und so richtig helfen lassen wollten sie sich gar nicht oder mussten sie sich gar nicht. Und das ist auch was, was ich schon immer mal irgendwie als Subthema damit reinfließen lassen wollte. Also hört es euch einfach an, am Ende hat jeder sowieso seine, hoffentlich seine eigenen Bilder zu so einem Lied.
Genau, aber wir hören jetzt gar nicht dieses Lied.
Ach so.
Das könnt ihr euch aber eben anhören. Mhm. Man kann Amazon Prime,
ja, da kann sich das gehört, überall kaufen.
Bei Spotify genau. Geht das. Ich möchte jetzt hören, und dass du uns vorher noch was darüber erzählst, über den Song Wie weich man landet, Unplugged, möchte ich haben. Mhm. Da, wie ist es zu diesem Song gekommen?
Da geht es auch um dieses Kopfkino, was wir oft fahren. Ne? Wir haben irgendwas vor und denken, okay, ich muss das noch versichern lassen. Ich muss hier noch, also es ist so, wir haben ganz oft so Worst-Case-Szenarien im Kopf. Es ist dann doch erstaunlich, wie gut immer alles am Ende oft ausgeht. Oft. Also ich lasse jetzt wirklich Schicksalsschläge mal raus. Gerade hier wissen wir, hören es auch viele Menschen, wo man einfach weiß, eine Geschichte ist nicht gut ausgegangen. Und das musste ich selber auch erfahren, darüber reden wir nachher bestimmt auch noch. Aber im Endeffekt sind ganz viele Sachen, über die wir tagtäglich uns Gedanken machen, wo wir immer denken, da muss ich das noch machen. Ich muss es, also so, ob es nun ein Bewerbungsgespräch ist, habe ich das Richtige an, sehe ich richtig aus, habe ich das Falsche gesagt, ob eine Freundin gerade komisch zu dir ist und du die ganze Zeit überlegst, habe ich irgendwas Blödes gesagt, also so, und am Ende stellt sich raus, die war einfach irgendwie, ist einfach nur mit einem linken Fuß aufgestanden, das hatte gar nichts mit dir zu tun.
Ja, oder selbst wenn was oder gewesen selbst, wäre, wäre es ja auch was.
Ja, oder dass man es klärt, ja. Und das ganz, also dass es was ganz Profanes ist. Diese Erkenntnis, dass Dinge in der Regel eigentlich oft gut ausgehen, selbst wenn du am Anfang denkst, das ist nicht geil, dass sie dann irgendwo am Ende auch Sinn machen und genau, wie weich man landet, weiß man erst, wenn man sich fallen lässt. Dass man einfach auch den Dingen ihren Lauf lassen muss, dass man auch mal zulassen muss, dass etwas mit einem passiert, um am Ende zu merken, es hatte seine Berechtigung. Darum geht's.
Ich würde da jetzt aber auch trotzdem, das ist immer das, was ich versuche zu sagen, es ist leicht gesagt im Zusammenhang mit der Trauer, weil da kommen ja diese Trauerwellen, die einen wirklich fast umbringen. Und wenn man dann schon merkt, jetzt geht's wieder los, dann fängt man an, sich zu verkrampfen. Und dann werden die noch schlimmer. Und deswegen finde ich eben dieses, wie weich man landet, wenn man sich eben fallen lässt.
Auf jeden Fall, das passt super.
Das ist so, das weiß ich selber aus eigener Erfahrung, aber es gehört einfach auch Mut dazu, zu sagen, ja, komm her, Welle, ne, mit der Welle gehen oder sich fallen zu lassen in dem Moment und eben, wenn man das ein, zwei Mal gemacht hat, weiß man bei der nächsten Welle auch, ich werde das überleben, auch wenn ich keinen Widerstand leiste. Und es wird sogar leichter.
Ich finde es eh erstaunlich, in den Momenten, wo ich Trauer erfahren habe und diese Wellen kommen, musste ich manchmal so in mich hineinschmunzeln, weil mich das so an die Vene erinnert hat, wenn man Kinder kriegt. Du hast dann einfach keine Chance. Also genau. Es kommt ganz unerwartet. Dazwischen ist man ganz normal und Herr seiner Sinne und kann auch sogar mal irgendwie lachen. Und dann, aber wenn es kommt, dann kommt es und dann musst du da mitmachen. Und ja, eigentlich ist es wirklich wie beim Kinderkriegen, du hast ja keine Chance. Also so, atme es weg und sei dabei.
Irgendwie. Ja, also ich habe unter der Geburt schon zwischendrin mal gebrüllt, das nächste wird ein Kaiserschnitt. Und ich war auch der Meinung, jetzt macht mal alleine weiter.
Ja, du konntest, hast trotzdem keine Chance. Also du musst nicht, ja das durchziehen.
Ich konnte nicht weg.
Und ich glaube auch, die Trauer, wenn Trauerwellen kommen, dann, weil die dich, also ich habe damals den Spruch beim Kindergebären bekommen, denk dran, jede Wehe bringt dich dahin, dass du irgendwann ein Kind hast. Und ich glaube, das Gleiche kann man auch auf diese Trauerwellen machen. Das wird noch ein ganzes Weilchen dauern, aber jede Trauerwelle bringt dich dahin, dass du irgendwann deine Trauer ein bisschen gereinigt hast und es sich dein ganzes Inneres irgendwie wieder ein bisschen mehr nach dir selber anfühlt. Weil da ist einfach, wenn du einen Verlust hast, da ist einfach Chaos und jede Welle spült ein Stück von diesem Chaos weg. Und es fühlt sich zwar schmerzhaft an in dem Moment, aber ich glaube, es sorgt am Ende für mehr innere Ruhe. Ist einfach so.
Also ich glaube, poetischer und besser ausgedrückt habe ich das noch nie gehört, obwohl ich mich schon sehr lange damit beschäftige. Ich danke dir erstmal für diesen letzten Satz. Ich finde, also der ist wirklich, trifft es. Und jetzt hören wir diesen Song. Wie weich man landet und Janne Weikmann unplugged. Und jetzt sprechen wir tatsächlich im dritten Teil auch mal über deine Verluste. Du hattest erzählt, dein Papa ist schon, dein leiblicher Papa ist gestorben.
Da war ich ein Baby, genau.
Da warst du ein Baby, du hast also keine Erinnerung an den. Deine Mutter hat, das war eine große Liebe deiner Mutter, und sie hat darunter gelitten und wurde dann auch alkoholkrank dadurch. Mhm. Und als wir uns vorbereitet haben für das Gespräch, hast du gesagt, es sind gerade dieses Jahr, aber auch die Jahre davor, viele Menschen um dich herum gestorben, die dir wichtig waren. Viel an Krebs, habe ich gehört.
Ja, auf jeden Fall.
Erzähl doch mal,
ja. Also ich glaube, was ganz schön ist, ich glaube, ich durfte immer üben, was so das Loslassen angeht. Also seitdem ich klein bin, ist meine Mutter ja immer auf den Friedhof gegangen, wo mein Papa Felix eben dann im Grab lag. Wie gesagt, 6 Wochen war ich alt, als der starb. So, dass ich zum Beispiel Friedhöfe und so als was Schönes und Angenehmes empfinde. Weißt, ich durfte mit meiner kleinen blauen Kinderhake mit hin und so. Und ich bin dann auch wirklich sehr, sehr lange frei von Todesfällen im Umfeld gewesen. Und jetzt wirklich erst als erwachsene Frau, ich bin jetzt 45, mein Papa ist mein anderer Papa, der dann kam, Papa Helmut, der mich sozusagen aufgezogen hat, seitdem ich ein Jahr alt war. Der ist 2015 gestorben und da war er wirklich auch stattliche 87 Jahre alt. Und also es war alles, es fühlte sich alles gut an, fühlte sich nach einer guten und gesunden Art der Trauer an, wie man dann eben hat, wenn irgendwas zum Ende kommt oder man loslassen muss. Aber ich gebe zu, dass dann wirklich jetzt in den Jahren und so danach, da merkt man halt einfach, ich bin jetzt Mitte 40, die sogenannten Lebenssollbruchstellen fangen hier und da an aufzureißen. Und jeder hat solche Stellen und jeder hat solche Erlebnisse, wo er gefordert wird oder wo emotional irgendwie was in seinem Leben, ein Umbruch passiert. Und unter anderem viele Umbrüche finden eben statt dadurch, dass wir Leute verlieren. Und bei uns, also bei mir war das jetzt zum Beispiel wirklich in diesem Frühling ganz, ganz besonders intensiv, weil zum einen eine sehr, sehr enge Freundin von mir ihre 4-jährige Tochter verloren hat, die also zu dem Zeitpunkt wirklich genauso alt war wie meine Tochter, ein halbes Jahr jünger. Es ist so eine Mischung aus, auf der einen Seite fühlst du wahnsinnig mit ihr als Mutter und Freundin und also auch fast wie eine Schwester, kennen uns wirklich lange. Du trauerst um das Kind, aber du machst dir auch wahnsinnige Sorgen einfach um sie, um den Menschen. Und ich merke, dass mir diese Form der Sorge machen genauso zu schaffen machte, wie dann auch die Trauer um das Kind. Das ist auch an Krebs verstorben. Wir haben das 1,5-2 Jahre lang alles mitgetragen. Es sah zwischendurch alles gut aus und dann kam der Krebs wieder und dieses Auf und Ab natürlich auch der Gefühle, dass es auch am Ende so schnell ging. Das sind alles Sachen, die muss man verdauen. Und ich merke, dass sie gar nicht so einfach und so schnell zu verdauen sind, wie man denkt. Man denkt, jetzt sind wir ja darauf vorbereitet gewesen und das ist ja eine Krankheit und Das höre ich auch oft von Umstehenden so, aber die Mutter hat sich ja eigentlich doch seit 2 Jahren darauf vorbereiten können. Nein, niemand bereitet sich darauf vor, weil du glaubst, und selbst wenn es noch so irrsinnig klingt und jegliche Ärzte dir versuchen, die Hoffnung zu nehmen, du glaubst immer, dieses Kind ist genau das eine Kind auf der Welt, was diese Art der Erkrankung trotzt. Und es glaubt jeder, der ein krankes Kind hat. Keiner wird am Anfang sagen, nee, mein Kind wird sowieso gleich sterben, dann bereite ich mich jetzt mal seelisch drauf vor. Sondern jeder wird sagen, nein, mein Kind wird es schaffen und ist dann doppelt so stark eingenommen, wenn es dann eben nicht der Fall ist.
Ich sage da jetzt auch gerne was dazu. Es ist natürlich ein Unterschied, ob man sich verabschieden kann, ob das so ein Prozess ist oder nicht, oder ob jemand morgens zur Tür rausgeht und nie wiederkommt. Das ist ganz klar. Es ist genau wie du sagst, man kann sich nicht darauf vorbereiten, auf den Moment, wie es sich anfühlt, wenn dieser Mensch weg ist.
Genau.
Also
man kann sich vielleicht versuchen, darauf vorzubereiten, aber es ist dann anders.
Also es kommen auch Leute schon zu mir, wenn die wissen, ihr Partner stirbt, und dann wollen sie schon mal hören, auf was muss ich mich einstellen. Da sage ich, dann liest man am besten eben das erste Trauerjahr, da steht so ungefähr drin. Und viele denken dann, gehen dann und sagen, oh Backe, das ist ja so furchtbar, zu dir gehe ich nicht mehr. Weil ich erzähle dann halt, wie schlimm es sein wird. Und das kann sich gar keiner zu diesem Zeitpunkt vorstellen. Ich finde es aber ganz schlau, wenn man das schon weiß, weil das Problem ist oft, und dass man sich es eben nicht vorstellen kann und dass das was ganz anderes mit einem macht, als man das kennt. Es ist wirklich komplett anders. Es ist nicht, ich habe schon traurige Situationen erlebt und jetzt ist das 10 oder 20 Mal schlimmer. Es ist anders.
Es ist anders,
genau. Und dann denken die Leute eben, mit ihnen stimmt was nicht. Und
Ne? Ich glaube, was halt das Schwierigste ist, ist diese Zeitspanne. Das ist halt auch nicht so wie bei einer Krankheit, wo man sagt, und dann habe ich da ein Vierteljahr mit zu tun und dann bin ich wieder gesund und springe drumherum. Sondern es macht was mit dir, was auch bleibt.
Oder also, eine Trennung. Ne? Da weiß ich halt, jetzt heul ich 3 Monate und dann ist gut.
Genau, ne? Aber auch Trennungen machen natürlich oft was mit Leuten. Also
Aber es ist was Heilbares. Viele sagen, ja, es ist ja wie eine Trennung. Ja. Nein, es ist ein Riesenunterschied, ja, ob so ein Mensch weiterlebt oder eben nicht.
Auf jeden Fall. Ja, also ich merke es halt, zum einen merke ich, es kommt alles ganz schön zeitversetzt. Dann ist man auf der Beerdigung und man setzt sich damit auseinander und trotzdem habe ich es gemerkt, dass teilweise erst 2 Monate später ich mitten beim Autofahren auf einmal losflenne. Und es gab nicht mal einen Auslöser. Es war einfach nur ein Gedanke, der mir durch den Kopf schoss und so schmerzhaft war, dass ich weinen muss. Dass du halt dann erst anfängst zu begreifen, was da eigentlich passiert ist. Das in dem Fall ist es natürlich besonders schlimm, weil die Reihenfolge auch nicht eingehalten wird. Also wenn ein Kind stirbt, das ist so, dass selbst Menschen, die meine Freundin und die Familie und die Tochter nicht kannten, wenn man nur erwähnt, dass da sowas passiert ist, wirklich das Mitgefühl und auch so das Mitgefühl ist so groß, weil jeder wirklich sagt, boah, das muss das Schlimmste sein. Und in dem Fall ist jemanden, den man kennt, das Schlimmste passiert und du hast es hautnah miterleben müssen und es fühlt sich grauenhaft an und es ist grauenhaft. Und dann ist in dem Fall noch dazu gekommen, dass dann eine ganz liebe, enge Freundin von mir, die selber auch an Krebs erkrankt ist, aber Gott sei Dank mit Hilfe von Tabletten einer Therapie teilnehmen kann, die ihr die Krankheit nicht nimmt, aber zumindest Lebensjahre schenkt. Und deren Mutter ist in der Zeit auch verstorben und die mochte ich auch sehr. Ist wirklich auch eine ganz, ganz warme, liebe Person gewesen. Und dann sind bei noch 2 weiteren Freunden jeweils der Vater und die Mutter gestorben. Alles okay, alles in einem Alter, also nee, Quatsch, bei einer Freundin ist auch noch der Ehemann gestorben, genau, und bei einer anderen Nachbarin der Mann. Also insgesamt 4 Todesfälle, die alle innerhalb von 2-3 Wochen auf mich einstürzten. Und wo ich eigentlich sagen kann, es sind Angehörige von Freunden von mir, aber es waren alles Menschen, die ich kannte und vor allen Dingen aber diese Freunde stehen mir so nah und man hat ja als Mensch wirklich das Bedürfnis, für die da zu sein. Du willst anhören, wie geht es dir, was macht deine Trauer, was für eine Zeremonie machst du, brauchst du meine Hilfe und du merkst auf einmal, du hast gar nicht mehr die Kapazität, weil dich selber die Trauer so übernimmt, dass du Angst hast, auf einmal gar nicht wirklich für sie als Freund oder Freundin da zu sein, weil du selber weil du selber auch trauernd bist. Weißt du, was ich meine?
Ja, das vergessen die Direktangehörigen,
ja,
also der jetzt gerade jemanden wirklich verloren hat,
ja,
die vergessen, dass das Umfeld auch trauert.
Auch trauert,
weil genau, ihre Trauer so groß, ja, ist. Die, ne?
Und vor allem jede Trauer hat eine andere Qualität. Also ich merke, dass die Trauer meiner Freundin mit dem Kind, die ist noch an einem ganz, ganz anderen Punkt, als dass dann vielleicht schon, weiß ich nicht, die Tante des Kindes wäre oder eben Nachbarn oder vielleicht die Kita-Erzieherin des Kindes. Also, und ich glaube, das ist Wahnsinn, was das für Wellen schlägt. Es ist aber auch Wahnsinn, was es für Reaktionen natürlich gibt. Auch an, nimmt man sich zurück? Spricht man sie jetzt erst recht an? Kann man sie schon ansprechen? Sind sie an dem Punkt, wo sie überhaupt da schon sind? Oder verdrängen sie noch ein Stück? Weil sie auch das manchmal, ich habe manchmal das Gefühl, dass auch Trauernde manchmal ein Stück Verdrängung brauchen und sich mit anderen Sachen auseinandersetzen müssen, um sich die Basis zu schaffen, dann sich diesem riesen Klopper hinzugeben, der dann da auf einmal in ihrem Leben ansteht. Und das kriege ich richtig mit. Also ich kriege verschiedene Ebenen mit.
Und du versuchst Freundin. Dich da mit deinem eigenen...
Mit meinen eigenen Ebenen irgendwo
so durchzuschlängeln, genau, und zu gucken, wann kann, genau, ich das machen, was brauche ich selber.
Was brauche ich selber, wann kann ich für jemanden da sein, will jemand das in dem Moment oder eher vielleicht sogar gerade gar nicht.
Und dann haben wir dieses Missverständnisse, ja, passieren, ja, dann auch noch.
Ja, das ist... Aber es ist spannend. Ich merke auch, dass es wirkt. Also ich verstehe zum ersten Mal auch das Wort Trauerarbeit. Das ist echt Arbeit, weil dich eben, wie gesagt, die Trauer auch holt in Momenten, wo du gerade gar keinen Bock drauf hast oder wo du gerade keine Kapazität dafür hast. Gleichzeitig ist es dann doch immer wieder erstaunlich, wie nach einer getanen Arbeit man sich auch befreit und entlasteter fühlen kann, wenn man sich so einer Trauer kurz hingegeben hat oder wenn man sich wieder mit irgendjemandem ausgesprochen hat oder wenn man wieder ein gutes Gespräch mit irgendjemandem hatte über die Sachen, die einen beschäftigen.
Also ich rate immer, macht euch die Trauer zur Freundin Und man wächst ja auch daran. Mhm. Die Ernte fährt man natürlich leider erst Jahre später ein, wo man sagen kann, ja, das hat mich, also dieser Mensch hätte jetzt nicht unbedingt sterben müssen, aber das, was es aus mir gemacht hat, ist eigentlich, das können natürlich meistens Leute nur dann behaupten, wenn sie auch da gearbeitet
haben. Gestärkt daraus gegangen
sind. Ja, und wenn sie gearbeitet haben und eben nicht verdrängt. Und deswegen, es gibt ein Thema, also Trauer zur Freundin zu machen. Mhm. Und ich möchte jetzt am Schluss, weil du Freunde hast, hast du vorgeschlagen, diesen Song. Und ich erlebe das, ich habe das selber nicht so erlebt und auch viele, die zu mir kommen, erleben das nicht so. Wir haben das erlebt, dass plötzlich man alleine da stand und von Freunden keine Rede mehr war. Und jetzt soll ich so, weil du Freunde hast, quasi spielen und manche werden dann da sitzen und sagen, es kann ja nicht sein. Deswegen möchte ich, aber ich denke, ich den Bogen aber mache, die Trauer zu deiner Freundin ist schon mal gar nicht schlecht.
Ja.
Und jetzt würde ich trotzdem gerne von dir hören, weil du Freunde hast. Was sagt das?
Na, in dem Lied geht es darum, dass tatsächlich ein Mensch, den ich kannte, auch erkrankt war. Gott sei Dank ging damals die Geschichte gut aus, aber wir wissen, dass auch aus genetischen Gründen das jederzeit wieder kommen kann. Und da war es wirklich so, dass ich die Vision hatte, dass dieser Mensch es nur durch diese Zeit schafft, wenn er sich immer wieder vor Augen hält, dass er Freunde hat, dass, also in dem Fall war es ein Mädchen, dass sie Freunde hat, die ihr auch durch die Krankheit durchhelfen. Dass viele Leute innerhalb einer Trauerphase oder nach einem Verlust ihre Freunde in Anführungszeichen verlieren, liegt bestimmt auch an der Kommunikation. Also das liegt wirklich, glaube ich, an dem Unvermögen der Leute, nicht zu wissen, soll ich jetzt trösten, soll ich lieber die Klappe halten. Und vor allen Dingen, es dauert ja so lange. Also so, ich glaube, dass ganz viele Trauernde oft das Gefühl haben, so, jetzt trauere ich ein Jahr, ich kann doch jetzt keinen mehr damit nerven. Ich kann doch jetzt nicht irgendwie immer noch meine Leute voll heulen und ihnen sagen, so, ich vermisse denjenigen oder warum ist es mir passiert? Und das ist, glaube ich, Schwachsinn. Ich möchte da einmal ganz kurz die Lanze für die Freundschaft brechen. Ich habe festgestellt, dass bei allem, aber vor allen Dingen bei solchen sensiblen Themen, Kommunikation echt das Beste ist. Und wenn jemand in der Trauer ganz deutlich sagt, das brauche ich gerade, das brauche ich nicht, dann können die Menschen drumherum das auch verstehen. Und umgekehrt, wenn die Freunde, wenn du jemand bist, der gerade jemanden begleiten muss, der was Trauriges durchmacht, ich glaube, wenn die Freunde immer wieder dranbleiben und auch mal SMS oder Anrufe ins Leere führen und nicht beantwortet werden, trotzdem, das hoffe ich jedenfalls, dranbleiben, werden sie auch irgendwann erfahren, ob die SMS doch irgendwie angekommen sind, nur die Kraft vielleicht nicht da war, dass sie beantwortet
das
wurden.
Das kann ich auch nur unterstützen, bleibt dran, auch wenn keine Antworten kommen. Und eine Erklärung, warum das mit der Kommunikation so schlecht klappt, ist, dass die Leute, wenn sie trauern, du bist ein Anfänger in diesem Bereich, in dem Moment, du weißt selber nicht, was du brauchst. Mhm. Außerdem, das Einzige, du weißt genau, was du brauchst, die Tür geht auf und der Verstorbene kommt rein.
Ja.
Das ist das Einzige,
das heißt, alles, helfen,
alles andere ist Bullshit. Ja. Ja. Und man möchte sich nicht zumuten und man kann eigentlich selber auch kaum ausdrücken, was man gerade empfindet. Und es ist einfach so, dass das Umfeld, egal wie gut es das meint, wirklich auch mit ganz schlimmen Kommentaren reagiert. Es ist dann gut gemeint, ja, aber das wird doch schon wieder und. Also kaum jemand traut sich, und das möchte ich nochmal sagen, wenn euch jemand voll heult, ich vermisse den immer noch und. Nicht irgendwelche, nichts relativieren, sondern sagen, ja, genau so ist es. Zuhören, aushalten, nicken. Bloß weil ihr sagt, ja, es ist wirklich so schlimm, wird sich niemand über die Brücke stürzen, sondern einfach sich aufgefangen fühlen und weil, aha, da versteht mich einer. Und das ist eigentlich das Hauptgeheimnis, dass man sagt, ja, das ist wirklich schlimm.
Ja, ja, genau. Es nützt nichts zu sagen, du wirst schon noch irgendwann die nächste große Liebe treffen, wenn irgendwie dein Partner verstorben ist. Das ist schön, eine Option aufzuzeigen, aber die nützt in dem Moment, glaube ich, gar nichts.
Die kommt nicht an.
Ja.
Es kommt komplett nicht an, auch wenn es die Wahrheit ist.
Ja. Ja.
Und wirklich, es geht nicht darum, irgendwas zu relativieren, weil man sieht, wie schlimm es diesem Menschen geht. Es geht nicht um ein aufgestoßenes Knie, wo man sagt, pustet und es wächst wieder und so, die Wunde heilt wieder. Sondern in dem Moment, es wird auf Jahre einfach schlimm sein. Und es sind 3 bis 5 Jahre, dass das so dauert. Und im ersten Jahr geht es nur ums Überleben. Wenn man wirklich ein Kind verliert oder einen Partner eben, oder auch einen Elternteil, mit dem man sehr nah war, dann geht es ums Überleben. Und das versteht natürlich das Außenfeld überhaupt nicht, dass es wirklich so schlimm ist. Es ist wirklich so schlimm und da kann man nichts wegreden.
Ja, nee, ich glaube, Sie haben eine Vorstellung davon, wie schlimm es ist, aber verstehen tust du es nur, wenn es passiert. Mhm. Ja.
Ja, aber deswegen, im Hinterkopf, ich weiß nicht, worum es wirklich geht. Und wenn man das weiß, dann macht man auch nicht so schnell so lapidare Sprüche, die den Trauernden völlig irritiert und dann natürlich noch mehr in die Versenkung verschwinden lässt. Mhm. Na, das ist ja nicht immer nur, weil man selber nicht weiß, was man braucht, sondern man versucht, oder manche wollen dann auch gerne über den Verstorbenen reden, also jetzt gar nicht in Gejammer ausbrechen, sondern sagen, oh, das hätte dem oder jedem gefallen. Und um dich rum verstummt alles, wechselt sofort das Thema, also als ob es den nie gegeben hätte. Und das sind halt auch verletzende Reaktionen, die kein Mensch versteht, wie schlimm sich das anfühlt. Mm. Und dann ziehst du dich halt zurück und bleibst zu Hause.
Ich kann es mir vorstellen.
Ja. Und das sind
oder umgekehrt, ne? Du versuchst wieder halbwegs normal irgendwo hinzugehen und um dich herum kommt das Mitgefühl aus allen Blicken und... Also ich glaube, es gibt einfach zwei Varianten.
Ne? Nee, ich hatte die dritte Variante. Ich habe versucht, normal mitzuspielen und ich wurde einfach ignoriert.
Oh Gott.
Ja, das war nicht lustig.
Ja.
Ja. Und das passiert leider sehr, sehr vielen. Das scheint, also die Hauptvariante, du kommst aus so einer Freundschaftsgeschichte bei dir und das erzählen auch Leute, das passiert auch eben, dass ein gutes Umfeld da ist. Und das ist wirklich unglaublich wichtig, das darf man nicht unterschätzen. Mhm. Aber bei den meisten ist es so, es verlieren Leute ihre Kinder und Nachbarn wechseln die Straßenseite, wenn sie dich sehen.
Oh Gott.
Und das ist kein Einzelfall. Und das sind einfach Sachen, da kommst du kaum. Also du bist eh schon
fertig. Weil sie überfordert sind, damit
das
zu begegnen.
Nicht. Das geht nicht. Ne? Es geht einfach nicht. Mhm. Weil also da muss man dann mal ein bisschen zurückstecken und sagen, ja, ich bin überfordert und ich halte das jetzt mal aus. Die Frau ist 24 Stunden, 7 Tage die Woche nonstop damit beschäftigt, sich schlecht zu fühlen. Da brauche ich doch jetzt nicht denen auch noch eine reinhauen, indem ich die Straßenseite wechsle.
Denn vielleicht ist es, ich habe ja immer so wahnsinnig viel Empathie, vielleicht ist es wirklich die Angst, dass Sie im Gespräch was Falsches sagen. Und dann wechseln Sie lieber so versehentlich die Straßenseite.
Klar, es gibt tausend Erklärungen, aber die gehen mir auf die Nerven.
Ja.
Es ist einfach nur schwach und feige.
Nee, es gibt einfach viele Menschen, die einfach so ohne Worte sind und so ohne...
Genau, und dann kann man jemanden einfach in den Arm nehmen.
Ja.
Ne?
Ja, das stimmt. Das wäre natürlich schön. Das
oder mal Blumen vorbeibringen.
Ja. Aber ich sehe es ja auch, wie viele Leute drumherum, um die Menschen, bei denen gerade viel passiert ist. Also jeder reagiert da anders. Der eine sagt, ich weiß gar nicht, soll ich der jetzt einen Brief schreiben oder nicht?
Ja, aber die machen sich Gedanken. Das ist ja schon mal super.
Ja,
aber ich rede jetzt eigentlich über die einfach abtauchen und nie wieder mit dir sprechen. Ja. Also ich habe in der Zeit halt gedacht, ja, ich bin ja verständnisvoll, die wissen nicht, wie sie mit mir umgehen sollen. Mhm. Also melde ich mich.
Ja.
Ich habe so viele Mails und SMSs, damals gab es noch nicht WhatsApp, verschickt und am Schluss habe ich gedacht, vielleicht habe ich mir das nur eingebildet und ich habe die gar nicht geschickt, weil es gab keine Antworten.
Okay.
Aber ich habe im Postausgang gesehen, dass ich die wirklich geschickt habe.
Okay, und niemand
hat geantwortet. Krass. Genau. Nee, die waren einfach ignorant. Sprachlos finde ich übertrieben. Also ich möchte an der Stelle eigentlich niemanden in Schutz nehmen.
Ja. Okay.
Weil wenn dir jemand schreibt, hey, mir geht's gut, hast du nicht Lust, was mit mir zu unternehmen und du antwortest da nicht drauf, wo man vorher immer eine Antwort gekriegt hat, es haut für mich nicht hin.
Komisch.
Also ja, es läuft aber so. Tut mir leid, wenn ich dich da ein bisschen jetzt auf die andere Realität aufmerksam machen muss, aber damit beschäftigen sich vor allem Trauernde auch. Mhm. Ja. Und das halte ich für ein großes Problem und umso besser ist es eben, genau all das, was du gesagt hast, seid mutig, haltet durch, auch wenn dann fünfmal keine Antwort kommt. Das ist dranbleiben, weil derjenige, der trauert, der spürt aber, dass du dranbleibst, auch wenn er dir erstmal nicht antwortet. Und das ist eine unglaubliche Entlastung, wenn der Trauernde merkt, ich verliere jetzt dadurch nicht die Freundschaft, dass ich nicht das so liefern kann, wie so.
Genau.
Genau. Und das ist natürlich klar, wir sind alle überfordert.
Ja, aber es ist schon unser Job. Also wenn wir Freunde sind und wir haben Trauernde um uns herum, ist genau das unser Job. Ja, es ist halt schwer. Wenn du selber mittrauerst, musst du zusehen, wie du deine eigene Trauer und deren Trauer dann zusammenbringst, dass du denjenigen, wenn er gerade mal einen guten Moment hat, nicht mit deiner Trauer wieder runterziehst. Aber am schönsten ist es tatsächlich, oder die besten Sachen, die ich erlebt habe, waren dann wirklich Gespräche, wo man gemeinsam geweint hat, aber auch gemeinsam wieder gelacht hat. Und das ist ja echt eigentlich der Punkt, wo man am weitesten dann auch ist mit seiner Arbeit. mit seiner gemeinsamen Trauerarbeit.
Genau. Ja. Und das sind halt, da kommt man dann doch wieder in Verbindung.
Total.
Und das sind die schönen, das sind einfach auch schöne Momente, wo du dann doch sicherlich sagen kannst, man braucht eigentlich keine Angst vor Tränen haben. Nicht vor den Tränen der anderen und auch nicht vor den eigenen.
Genau, weil du Freunde hast.
Ja. Deswegen, also für manche mag dieser Text, also dieser Song so ein bisschen eine Provokation sein, weil sie haben plötzlich alle keine Freunde mehr.
Einen muss es geben.
Ja, es gibt, aber das sind meistens Leute, die du vorher gar nicht kanntest. Die tauchen dann auf, die haben sowas dann selber
auch. Aber das glaube ich eh, dass es auch bestimmte Freunde für bestimmte Lebenssituationen gibt. Schon immer so gewesen.
Und ich halte auch so, man sieht einfach auch erst in einer Krisensituation, mit wem man befreundet ist. Da muss man sich nichts vormachen. Man sieht es erst in Schwierigkeiten, dass der eine nicht tauglich ist. Ja, es geht mir da wirklich nicht nur, oh ja, überfordert und so. Nee, einfach nicht dafür geeignet. Na, und dann muss man halt also
Man zu denen einfach Abstand nehmen und sich die Menschen suchen, die da ein anderes Verständnis für haben.
Genau. Und für mich war es halt damals wichtig, am Anfang habe ich gedacht, was stimmt nicht mit mir? Dann habe ich im Netz gegoogelt, habe gesehen, das geht vielen so. Und dann wusste ich, okay, das läuft da draußen so, das musst du jetzt nicht persönlich nehmen. Du hast einfach nur ein Umfeld, was Schrott ist. Ja? So. Und eben einfach nicht persönlich nehmen, wenn sich Leute schlecht benehmen. Bevor wir jetzt spielen, weil du Freunde hast, möchte ich noch kurz über das Lied Elvis ist tot. Da geht es um den Tod deines Ziehvaters.
Genau.
Wann hast du den denn geschrieben? Der ist 2015 gestorben?
Ich glaube, ich habe ihn so auch in dem Jahr danach, 2016 oder 2017, geschrieben. Ich weiß es gerade gar nicht mehr so genau.
Aber wie du gesagt hast, erst nach einer Weile.
Ja, genau.
Ja.
Es ist immer so, Themen gären dann in meinem Kopf so vor sich hin, mit teilweise Wortfetzen, teilweise irgendwelchen Bildern. Und in dem Moment, wo ich eine Gitarre in die Hand nehme und ein paar schöne Akkorde habe oder mit jemandem gemeinsam musiziere und es kommen schöne Akkorde, da weiß ich dann in dem Moment, wo ich so ein bisschen Musik höre oder so eine Melodie kommt, dann weiß ich auf einmal, ah, das ist die Melodie zu diesem Thema. Also das findet sich dann so wie so ein, keine Ahnung, wie so ein Strunk, den du irgendwie in Wachs tauchst und dann kommt auf einmal eine Kerze raus. So fühlt sich das immer an. Zwei Teile, die auf einmal zusammengehören. Und bei dem Song war das auch so. Da tauchte die Melodie auf und die war erstaunlich beschwingt und erstaunlich flockig. Aber sie hatte so eine unterschwellige Sehnsucht. Genau, ich hatte dieses Gedankenspiel, wie ist denn das? Man sagt ja immer so die großen Ikonen unserer Zeit, ne? Ob das dann irgendwie, keine Ahnung, eine Doris Day ist, die ja jetzt auch
gerade gegangen ist. Genau, du bist bekennender Doris Day-Fan.
Gerade gestorben ist. Aber nee, also zum Beispiel in dem Song dann eben konkret so ein Elvis oder so eine Lady Di, Princess of Hearts, die für immer in uns ist. Ich fand es immer sehr pathetisch, mit solchen Bildern zu arbeiten, was aber in jeder Bunte und Gala genauso gemacht wird. Und wieder geht jemand und ein Blumenmeer und so. Der Abschied von meinem Papa war eigentlich relativ klein und schlicht und ich fand es aber dann irgendwie total spannend, dieses Gedankenspiel, was es bedeutet, die großen Ikonen, die ja ihren Platz in sich drinne haben, mit ihrem Tramborium gehen zu lassen, weil du den Platz jetzt frei machst für den, der wirklich wichtig ist. Und das war in dem Fall dann sozusagen mein verstorbener Papa oder das Andenken an meinen verstorbenen Papa. Und da mein Papa selber auch so Koteletten trug wie Elvis Presley, fand ich den Titel Elvis ist tot eigentlich ganz passend. Das Lied selber ist aber gar nicht traurig eigentlich.
Überhaupt nicht. Deswegen finde ich es aber gut, dass wir beide da jetzt drüber reden, weil man würde nicht darauf kommen, dass es ein Trauerverarbeitungssong ist. Das heißt also, ihr Lieben, wenn ihr jetzt nach unserem Gespräch Lust bekommen habt, selber was zu komponieren und tatsächlich fröhliche Melodien auftauchen und ihr denkt, oh, das passt ja gar nicht.
Doch, nee, alles ist möglich.
Genau, genau. Würde ich gerne von dir wissen, was hilft denn dir? Okay, wir haben jetzt gelernt, Musik machen.
Ja, genau, was hilft, wenn es weh tut? Ich habe tatsächlich drei Sachen. Das eine ist Musik machen, das zweite ist sprechen mit Freunden, das habe ich schon immer gemacht. Also auch als die Alkoholkrankheit meiner Mutter noch das großgehütete Familiengeheimnis war, wussten es doch Freundinnen und Freunde. Und mache auch bis heute kein Hehl daraus, weil ich gemerkt habe, dass bei ganz, ganz vielen Sachen im Leben wir nicht allein sind. Und das ist so unfassbar tröstend zu wissen, dass wir nicht allein sind. Also sprich, das bringt mich schon zum nächsten Thema. Gruppen, andere Menschen finden, denen es genauso geht, das hilft auch immer. Ob du ein Haus baust, bist du in der Baugruppe, glaube ich, ganz gut aufgehoben. Oder ob du irgendwie, weiß ich nicht, ein Kind kriegst, dann suchst du dir ja auch deine Schwangerschaftskurse oder deine Pickup-Kurse. Es verbindet einfach immer, wenn du andere Leute hast, mit denen du dich über dein Thema austauschen
kannst. Und man staunt immer wieder, wenn man anfängt, über diese Geheimnisse zu reden. Also es ist einfach nicht gut, die Dinge...
Genau, weil letzten Endes, alle haben es, alle geht es so. Ne?
Genau, du fängst an, über sowas zu reden und dann atmet um dich rum plötzlich alles auf, weil das weiß, ach, jetzt kann ich meins auch erzählen. Ja. Und das sind dann auch diese guten Verbindungen.
Genau, also reden hilft, Kommunikation ist alles, sage ich schon immer. Was mir natürlich hilft, ist auch Musik hören und was du gesagt hast, sich den Emotionen dann auch hinzugeben, wenn sie es von dir wollen. Also es nützt ja niemandem was, wenn du tagsüber funktionierst und nachts aber nicht mehr zum Schlafen kommst, weil dann alles aus dir herausbricht, dann lieber zwischendurch mal ausfallen und am Abend mit einem etwas gereinigteren Gefühl dann auch mal deine paar Minuten Schlaf bekommen.
Ja, das Pflichtbewusstsein ist einfach nicht an erster Stelle.
Nee, es ist da einfach... Also es ist okay, wenn drum... Klar müssen Sachen funktionieren, aber es ist einfach auch okay, sich den Sachen hinzugeben. Nein, nicht nur okay, es ist, glaube ich, sogar wichtig, sich den Sachen hinzugeben. Nur die Sachen, mit denen du dich auseinandersetzt, können die Sachen sein, die du Stück für Stück abbaust und auf denen du dann auch deine ganze Zukunft wieder mit aufbaust. Weil sonst bröselt es einfach an allen Ecken und Enden.
Und es fällt dir später wirklich brutal auf, noch brutaler auf.
Es ist wirklich wie ein Wasserschaden. Wenn alles voll ist mit Wasser, du musst das Wasser ablassen. Ganz einfach.
Wieder eins deiner Bilder.
Wahnsinn, ne? Man merkt, dass ich Häuslebauer bin.
Nee, also ich glaube, ich würde jetzt hiermit beantragen, da bitte einen Song draus. Den spielen wir dann im Trauerradio
auf
und runter.
Eise.
Genau, und bevor wir das Lied jetzt hören, weil du Freunde hast, weil trotzdem eben die Freunde haben, sollen sich deswegen wirklich darüber freuen und sie auch benutzen.
Unbedingt.
Ja, ich danke dir, dass ich hier sein durfte.
Und danke für den Weg hierher. Trotz mehrmals Verfahren.
Genau, mit dem Rad bei 30 Grad Hitze.
Aber jetzt, wir haben es ja geschafft. Genau. Danke, dass ich hier sein, dass wir das zusammen machen
durften.
Genau.
Das war Lebendig, der Podcast über Krisen und Trauer. Irgendwas geht immer. Hört euch gerne auch die anderen Folgen an.